In der heutigen Folge geht es um das Thema Angst und Autismus und ich kann euch wirklich sagen, es ist eine wahnsinnig gute Folge, hört unbedingt rein, ihr werdet ganz, ganz viel für euch mitnehmen.
Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast. Hier dreht sich alles um psychische Gesundheit und gemeinsame Entwicklung in deiner Familie. Ich bin Alexandra Keiling, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Traumatherapeutin für Eltern und Kinder. Ich arbeite in eigener Praxis zwischen Düsseldorf und Köln und ortsunabhängig online. Schön, dass du da bist.
So, heute habe ich wieder einen Gast für euch mitgebracht. Ich freue mich sehr drauf. Und zwar habe ich heute Sarah Weber bei mir. Sarah ist Sonderpädagogin und ist spezialisiert auf Menschen, die im Spektrum sind und auch auf Menschen, die im Spektrum sind und eine zusätzliche Diagnose haben. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Alexandra. Ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein darf.
Sehr schön. Berichte doch mal so ein bisschen, wie du beim Thema Autismus gelandet bist. Du bist ja auch der Kopf hinter Autis Plus, wenn man dich vielleicht über Insta kennt. Da machst du ganz viel Aufklärungsarbeit rund ums Thema Autismus und ja, so das ganze Spektrum, was es da halt so gibt. Heute soll es hier ja dann auch ums Thema Angst gehen. Vielleicht magst du mal ein bisschen was zu deiner Arbeit erzählen.
Ja, gerne. Also ich habe Sonderpädagogik studiert und habe dann erst gedacht, dass ich in die Wissenschaft gehe. Habe dann auch mit meiner Doktorarbeit angefangen, die auch über Autismus geht. Ich habe aber im Studium schon angefangen, mit autistischen Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Erst im Rahmen der Verhinderungspflege und dann über 3 Jahre als Autismustherapeutin. Und mir ist irgendwann aufgefallen, dass eigentlich fast alle, mittlerweile weiß ich etwa 90% der autistischen Menschen, weitere Diagnosen haben und nicht nur in Anführungsstrichen autistisch sind. Das heißt, ich habe mir dann irgendwann gedacht, dazu gibt es irgendwie gar nicht wirklich Expertise. Und für die Kombinationsdiagnosen bräuchte es eigentlich spezifisches Wissen, weil gerade zum Beispiel Angststörungen im Autismus-Kontext halt nicht das gleiche sind wie reguläre Angststörungen bei nicht-autistischen Menschen. Und dann habe ich einfach angefangen, mich in so alle Themen rundherum einzuarbeiten und die ganzen Komorbiditäten oder Zusatzdiagnosen mir genauer anzuschauen, Weiterbildungen zu besuchen in verschiedensten Richtungen. Da habe ich mittlerweile auch echt ein bisschen was angesammelt. Und dann hat sich das irgendwann so ergeben, dass ich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig. Habe einfach eine Instagram-Seite aufgemacht und eine Website von meinem besten Freund, der witzigerweise auch Autist ist. Das haben wir dann später rausgefunden, designen lassen und habe einfach mal losgelegt. Und das Ganze hat sich dann innerhalb von 2 Jahren so entwickelt, dass ich jetzt ein Autismuszentrum in Mannheim habe und eine GmbH. Genau.
Sehr cool. Ja, so geht das manchmal, ne? Wenn man dann irgendwie losgeht und dann merkt, okay, krass, das Thema interessiert nicht nur mich, sondern irgendwie gibt es da ganz schön viele Leute, die das interessiert. Sehr cool. Das heißt, du machst das quasi dann wirklich auch vor Ort. Also du bist vor Ort dann in Mannheim in der eigenen Praxis oder wie sieht das quasi so vor Ort aus?
Genau, also wir nennen das bei uns nicht Praxis, sondern wir nennen das dann Förderzentrum oder Therapiezentrum. Bei uns heißt das Autismustherapiezentrum, wobei ich immer den Therapiebegriff nicht so super geeignet finde für den Autismusbereich, weil Autismus ist nichts, was wir therapieren müssen. Das ist ja keine Krankheit, die wir irgendwie wegkriegen wollen, sondern da geht es eigentlich eher darum, spezifisch zu unterstützen, zu begleiten, da wo die Personen das eben individuell brauchen. Und ja, genau, wir haben Räume in Mannheim und da machen wir dann auch diese autismusspezifische Förderung. Im Moment sind wir noch ganz klein, aber der Plan ist, dass wir schnell wachsen und dann auch mehrere Standorte eröffnen. Das ist zumindest so mein 5- bis 10-Jahres-Ziel letzten Endes. Genau, wir machen neben der Therapie, aber auch, ich mache sehr viel Elternberatung, sehr viel auch Supervision für Fachkräfte und Schulungen und Fachvorträge in ganz Deutschland.
Cool, super. Vielleicht, also bei mir geht es ja immer ganz viel ums Thema Angst, auch Angst quasi ohne Autismus. Deswegen magst du vielleicht nochmal generell was zum Thema Autismus sagen. Ich finde, da hat sich ja auch jetzt so in der, sag mal, Wahrnehmung des Normalbürgers, glaube ich, so fängt es langsam an, sich einfach zu verändern. Ne? Früher hatte man so einen Blick, oh, Autisten, das ist ganz auffällig und man sieht das sofort und das verändert sich ja gerade ein Glück sehr. Magst du vielleicht da nochmal einmal so ein bisschen die Leute abholen, die vielleicht jetzt gar nicht so Bescheid wissen über das Thema Autismus?
Ja, das ist gar nicht so einfach, das in so ein paar Sätzen zu machen, weil das ja ein sehr komplexes und vielfältiges Themenfeld ist. Aber wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, wir sehen Autismus als eine andere Wahrnehmung an und eine andere Art und Weise, die Welt zu sehen, zu verstehen, Reize zu verarbeiten, zu integrieren und dann entsprechend zu handeln. Das ist eigentlich die Grundlage. Das autistische Gehirn arbeitet anders als das nicht autistische Gehirn und daraus ergeben sich spezifische Besonderheiten in den Verhaltensweisen, zum Beispiel im Sozialkontakt. Da wird Wert auf andere Dinge gelegt, als das die meisten anderen Menschen tun. Das führt häufig zu sozialen Konflikten und Herausforderungen, dass die Menschen als desinteressiert wahrgenommen werden, zum Beispiel, oder unsympathisch. Aber da das Autismus-Spektrum sehr breit gefächert ist, gibt es da unterschiedlichste Ausprägungen. Menschen, bei denen der Autismus die Sprachentwicklung beeinträchtigt hat, sind nonverbal. Es betrifft ungefähr so ein Drittel der Kinder, also die nicht sprechend sind. Wir haben aber auch Menschen, die hochbegabt sind im Spektrum und sich sehr eloquent ausdrücken können. Was wohl allen gemein ist, ist die besondere Wahrnehmung und die Empfänglichkeit für Reize in der Umgebung, der nicht sehr ausgeprägte Reizfilter, also schnelle Reizüberflutung, schneller Overload, bei gleichzeitig niedriger sogenannter Interozeption, das heißt die Wahrnehmung des eigenen Körpers und häufig auch ein ganz, ganz hohes Bedürfnis danach, Reize zu bekommen, die die Tiefenwahrnehmung ansprechen und die den Körper entspannen, weil das, was eigentlich alle autistischen Menschen erleben, ist eine permanente stabile Grundanspannung, die nie so wirklich weggeht, was auch wieder mit der Neurologie bei Autismus zu tun hat. Was könnte vielleicht als nächstes passieren? Das Gefühl, dass alles irgendwie nicht vorhersehbar, zufällig und unstrukturiert ist und nicht der eigenen Kontrolle unterliegt, führt tatsächlich auch häufig zu Ängsten im Autismus-Kontext, die aber auch neurologisch bedingt sind und gar nicht so viel mit einer klassischen Angststörung in dem Sinne zu tun haben.
Glaubst du, dass Eltern das immer merken, dass ihr Kind irgendwie vielleicht im Spektrum ist und sich dann auf die Suche machen irgendwie nach Unterstützung? Oder glaubst du, dass das auch oft versteckt bleibt?
Also ich denke, dass viele Eltern so ein Bauchgefühl haben. Zumindest erlebe ich das so in den Beratungen und auch in den Therapien, dass viele Eltern eigentlich sagen, ja, ich wusste schon immer, dass mit meinem Kind irgendwie was anders ist, dass das sich vielleicht von den Geschwisterkindern unterscheidet oder von anderen Kindern. Aber ich konnte das nie so richtig greifen und da waren dann doch einige Merkmale, die nicht zu Autismus gepasst haben oder ich kannte Autismus nicht richtig und wusste nicht, was da alles dazugehört und deswegen habe ich immer gedacht, na ja, ist halt ein bisschen komisch, aber das kenne ich ja auch von meinem Mann oder von mir oder von meiner Mutter, ne? Da haben wir auch die genetische Komponente noch mit drin und dann ist es durchaus möglich, dass Eltern das nicht direkt dem Autismus-Spektrum zuordnen, die Verhaltensweisen, was ich aber auch nachvollziehbar finde, weil Autismus ein sehr komplexes und sehr vielfältiges Bild eigentlich ist, sodass man nicht erwarten kann, dass Eltern jetzt als Laien, sage ich mal, die sich nicht tiefergehender damit befasst haben, auch sofort erkennen, wenn ihr ein Kind autistisch die Welt wahrnimmt, weil viele Kinder durchaus auch in der Lage sind, sich sehr gut an ihre Umgebung anzupassen. Gerade wenn sie viele kognitive Ressourcen haben, neigen sie dann auch zum sogenannten Masking, also zur Anpassung in Bezug auf Umgebungen, in denen sie sich nicht sicher fühlen. Dieses fehlende Sicherheitsgefühl ist sowieso eine ganz essentielle Komponente im Autismus-Spektrum. Und von daher würde ich sagen, es ist durchaus möglich, dass man die Verhaltensweisen des Kindes nicht autistisch einordnet. Ich denke aber, dass die allermeisten Eltern so ein Bauchgefühl haben im Sinne von irgendwas ist anders.
Okay, super. Ja, in so eine Richtung dachte ich auch, sonst bräuchte man ja keine Diagnostik, wenn die Eltern alles von selbst irgendwie im Kopf hätten, ne? Aber genauso, dieses merkt man das irgendwie, dass vielleicht irgendwas irgendwie ein bisschen anders ist, so, ne? Okay. Jetzt hast du gerade eben schon mal das Thema Angst so ein bisschen angerissen. Gibt es einen Unterschied zwischen wie Angst erlebt wird zwischen ja irgendwie Neurodivergenten und Menschen im Spektrum? Also wird das anders erlebt, Ängste?
Also du meinst jetzt Menschen, die neurotypisch sind und
Neurotypisch
autistisch?
meine ich
Ja,
natürlich, ja,
alles
klar.
gut. Ja, ich würde sagen, da gibt es einen Unterschied. Das neurotypische Gehirn entwickelt ja Ängste in Situationen oder sagen wir mal Neurotypische, die keine Angststörung haben, entwickelt ja Ängste in Situationen, in denen tatsächlich auch eine bedrohliche Situation existiert oder in denen diese Angst ein sinnvolles Erleben darstellt. Also Angst ist ja erstmal ein wichtiges Gefühl, eine wichtige Emotion. Sie mobilisiert unseren Körper, sie bereitet uns darauf vor, sympathikotone Reaktionsmuster zu zeigen, wie Fight oder Flight. Ja, also das sind ja, ist ja eine wichtige Emotion, die wir da letzten Endes spüren und die unseren Körper schützen soll. Das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis für autistische Personen und generell für Menschen, die mit Angstproblemen konfrontiert sind. Ich würde sagen, was dann die Angststörung wiederum von der regulären gesunden Angst unterscheidet, ist, dass sie ja eben in Situationen auftritt, die objektiv betrachtet nicht als angemessen angesehen werden, dass man da Angst hat. Ja, also wenn ich zum Beispiel Angst habe, weil eine Wespe an mir vorbeifliegt und mich nicht sticht oder nicht auf mich zu stachelt und versucht, mich zu stechen, dann ist das eine Angst, die von außen betrachtet als übertrieben gilt oder die Bedrohung nicht so real, wie es vielleicht eigentlich ist in Wahrheit so. Aber ich finde, das ist auch immer wieder so ein fast schon philosophischer Diskussionspunkt. Ja? Die eigene Perspektive, die Subjektivität ist ja irgendwo auch valide. Das heißt, wenn ich das so wahrnehme, dann entspricht es ja meiner Wahrnehmung, dann ist es meine persönliche Wahrheit. Was dann ein entscheidender Punkt ist, ist, fühle ich mich dadurch eingeschränkt? Also habe ich das Gefühl, dass es mir deswegen schlecht geht oder ich Dinge, die ich gerne machen will, nicht machen kann? Und die autistische Angst im Unterschied ist ganz häufig gar nicht so eine Angst vor den Dingen selbst, sondern eher ein Ressourcenmangel. Ich nenne das auch ressourcenbedingte Vermeidung häufig. Also wir haben ganz oft zum Beispiel Situationen, dass Kinder das Haus nicht verlassen wollen und dann sowas äußern wie, ich habe Angst, dass mich da andere Leute anschauen könnten. Oder ich habe Angst, dass draußen Bienen auf der Wiese sind und ich dann da reintrete oder so. Also da werden dann so ganz verschiedene diffuse Ängste geäußert und das führt dann dazu, dass die Kinder eine generalisierte Angststörung kriegen oder eine spezifische Phobie, wenn zum Beispiel sowas ist wie, ich habe Angst, dass es gewittern könnte, wenn ich rausgehe oder so. Ja. Und was hier ganz wichtig zu verstehen ist, ist, dass autistische Menschen in der Regel Angst vor Dingen haben, die nicht kontrollierbar und nicht vorhersehbar sind. Zum Beispiel, dass draußen ein Feuerwehrauto vorbeifährt. Ja, das kann ich ja nicht vorhersehen. Das passiert immer mal wieder. 80% autistische Menschen sind auditiv hypersensitiv. Das heißt, sie hören alles sehr laut und sehr stark. Und das ist insbesondere dann ein Problem oder zumindest reagieren sie sehr stark auf diese Geräusche. Und das ist immer dann ein Problem, wenn diese Geräusche nicht vorhersehbar sind und wenn ich keine Kontrolle über diese Geräusche habe. Dann wird Angst erlebt, weil man sich dann hilflos und nicht wirksam fühlt in so einem Moment. Anders ist das zum Beispiel, wenn ich selber Geräusche produziere. Ja, manche Eltern sagen immer, ja, das Kind hat Angst vor Geräuschen, aber ist selber so laut. Ja, sicher, weil das Kind kann die Geräusche ja selber kontrollieren und sie sind total vorhersehbar. Und außerdem kann es damit sogar Hintergrundgeräusche übertönen, die es vielleicht nicht kontrollieren kann. Also das ist was, was gar nicht so paradox ist, wie es vielleicht klingt. Und deswegen, ich würde, um nochmal zurückzukommen, sagen, dass die autistische Angst häufig eher aus einer Erschöpfung heraus ein Vermeidungsverhalten darstellt als eine tatsächliche Angst. Aber dadurch, dass Kinder das noch nicht so formulieren können, gerade bei jüngeren Kindern, ist das dann häufig geäußert als ich will nicht, ich kann nicht, ich habe Angst, ja, weil das auch nicht anders benannt werden kann vielleicht. Und natürlich sind Angststörungen hochprävalent im Autismus-Kontext, auch schon bei sehr kleinen Kindern. Ich glaube aber, dass es häufig verkannt wird, wie sehr das mit den Ressourcen und dem Energielevel zusammenhängt. Es passiert auch häufig, dass Kinder dann, wenn das Ressourcenlevel wieder höher ist und sie regulierter sind, zum Beispiel in den Schulferien oder so, dann komplett ohne Probleme rausgehen können und überhaupt nicht mehr über Bienen nachdenken. Und wenn das eine manifeste Angststörung wäre, dann wäre das Ressourcen oder etwas ressourcenunabhängiger trotzdem ein Problem. Ja,
ja, absolut. Okay, spannend. Ja. Okay, also gibt es da wirklich auch einfach wirklich konkrete Unterschiede sozusagen, wie das Ganze wahrgenommen wird? Okay, spannend. Was ist denn oder was könnte denn ein Problem sein bei der, ja, ich sag mal, wenn es jetzt wirklich eine Angst ist, wo man sagt, man muss jetzt irgendwie was machen, das wird vielleicht doch ein bisschen therapeutisch, muss man da auch anders in der Therapie vorgehen? bei autistischen Menschen?
Ja, ich würde sagen, wenn es sich um eine tatsächliche Angststörung handelt und wir sind uns auch sicher, dass es zum Beispiel eine Wespenphobie ist oder eine Spinnenphobie oder sowas, die auch ressourcenunabhängig existiert, dann würde ich sagen, können wir trotzdem ganz klassisch vorgehen, auch mit gradueller Exposition und einem verhaltenstherapeutischen Ansatz. Das geht schon. Wichtig ist hier, dass wir insbesondere auf die Motivation achten müssen, sich überhaupt mit dieser Angst auseinanderzusetzen. Das ist bei Autismus einer der wichtigsten Punkte und das ist meiner Erfahrung nach schwerer herzustellen als bei nicht autistischen Personen, weil zum Beispiel diese Sozialkomponente von wegen, ja, die anderen haben doch auch keine Angst und bist doch ein großes Kind oder sowas, bei Autismus nicht so funktioniert, weil diese Sozialorientierung in der Regel ein bisschen geringer ausgeprägt ist und dann ist da eher so eine Tendenz von, das ist mir doch egal, ich habe Angst vor Spinnen und Ende Gelände, so nach dem Motto, ja. Wenn es aber darum geht, dass die Vermeidung ressourcenbedingt ist, und ich glaube, dass das viel häufiger der Fall ist, als wir denken, dann ist das Dümmste, was wir machen können, eine graduelle Exposition. Weil es einfach überhaupt nicht darum geht, dass die Sache per se beängstigend ist. Ja? Ich mache mal ein Beispiel. Ich hatte mal einen Fall, wo das Kind tatsächlich Angst vor diesen unvorhergesehenen Geräuschen hatte. Also Feuerwehrsirenen, Feuermelder, Hubschrauber, die anfliegen könnten, wenn man rausgeht, ja. Und das ist, wie gesagt, etwas, was wir mit der autistischen Neurologie, das ist total nachvollziehbar, dass man davor Angst hat, ja. Hätten wir die autistische Wahrnehmungsverarbeitung, dann hätten wir davor wahrscheinlich auch Angst. Das ist also nicht wirklich eine Angststörung in dem Sinne, sondern eine verständliche Angst aufgrund der Wahrnehmungsverarbeitung, die eine autistische Person eben hat. Und bei diesem Kind hat man dann versucht, dem Geräusche von Feuerwehrautos vorzuspielen. Und das Kind hatte keine Angst davor. Natürlich nicht. Es war ja vorhersehbar, dass dieses Geräusch kommt, ja. Und bei Hubschraubern auch. Da hat man sich gedacht, also irgendwie scheint das ja gar nicht so ein Problem zu sein, ne? Und bis man dann eben herausgefunden hat oder ja, die Eltern jetzt auf dem Prozess sind zu sagen, naja, das geht gar nicht darum, dass man vor der Sache per se Angst hat, sondern dass es die fehlende Vorhersehbarkeit ist. Und da hat es zum Beispiel schon geholfen, zu sagen, wenn wir jetzt gleich nach draußen gehen, dann ist es möglich, dass da ein Feuerwehrauto vorbeifährt. Was wollen wir machen, wenn ein Feuerwehrauto vorbeifährt? Wie wollen wir uns dann verhalten? So, wenn man sowas vorher durchspricht und den Kontext explizit macht, ist es für viele Kinder schon deutlich einfacher, solche Sachen auszuhalten, als wenn das quasi aus dem Nichts kommt. Und das andere ist, gerade sowas wie Schulangst, haben wir ganz, ganz, ganz häufig im Autismus-Kontext, auch manchmal Schulphobie genannt, Schulvermeidung, ist der Oberbegriff davon. Und das ist eine sehr, sehr komplexe Vermeidung und Angst, die meistens nicht so ist, dass das Kind zum Beispiel konkret Angst vor einer Lehrkraft hat oder konkret Angst davor hat, von einer Person ausgegrenzt zu werden oder so. Also das ist nicht so ein richtiges Ding von, ich habe Angst vor der Schule und allen Komponenten, die damit einhergehen, sondern auch das ist eine klassisch ressourcenbedingte Vermeidung. Die meisten Kinder versuchen das bis zum absoluten geht nicht mehr und merken dann, es klappt nicht und geben eigentlich erschöpft auf oder sind so perfektionistisch konzipiert. Das ist auch wieder typisch autistische Neurologie, dass sie sagen, naja, entweder ich bin total unauffällig in der Schule und wie alle anderen oder ich gehe da gar nicht erst hin. Und auch das ist keine richtige Schulangst. Auch wenn wir die Symptome von Schulangst haben, also sowas wie ich habe Bauchweh, ich habe Kopfweh und so, natürlich ist da irgendwo ein Angstgefühl. Aber wenn wir dann sagen, okay, dann gehst du jetzt halt mal nur 10 Minuten und vors Schultor und so, das kann man versuchen. Letzten Endes geht es aber erstmal darum, dass man sagt, okay, Fokus weg von der Schule und erstmal auf Ressourcenaufbau und Selbstbild und Selbstvertrauen stärken und auch die eigenen Ressourcen einschätzen lernen, Psychoedukation, ja. Warum geht mein Akku schneller leer als bei anderen und wie kann ich den am besten aufladen und wie schaffe ich es, zur Schule zu gehen, wie viele Stunden, ja. In meinem Kurs Schulabsentismus rede ich über dieses Thema auch relativ viel, weil das so einer der typischsten Vermeidungspunkte im Autismus-Kontext ist. Und auch das ist halt keine klassische Angststörung, also zumindest meiner Meinung nach nicht. Und so wie ich Angststörung verstehe, sondern es ist wirklich diese ressourcenbedingte Vermeidung. Und wenn wir natürlich ein Kind, das einfach keine Kraft mehr hat und keine Ressourcen mehr hat, sagen, komm, jetzt setz dich mal damit auseinander und dann kriegst du einen Bonbon, wenn du Step 1 vollziehst, sozusagen, dann fühlen die sich in der Regel veräppelt und überhaupt nicht verstanden, weil das eigentlich gar nicht das Problem ist.
Absolut. Ja, total interessant, was du alles erzählst. Mir kam jetzt sofort, da gibt es doch wahrscheinlich wahnsinnig viele Fehldiagnosen, oder?
Das weiß ich ehrlicherweise nicht, aber ich könnte es mir gut vorstellen. Also die Prävalenz von Angststörungen bei Autismus liegt schon bei jüngeren Kindern, meines Wissens nach. Ich müsste jetzt in meine Folien gucken, um es exakt zu sagen, aber bei etwa 30 bis 40%. Und bei älteren Personen mit manifester Angststörung gehen wir dann je nach Studienlage sogar in die 60 oder 70% hoch. Über 75% sagen, dass sie Angst im Alltag immer mal mehr oder weniger auch erleben. Nur dass diese Angst halt eine Angst ist, die sich mit der Wahrnehmung auch begründen lässt. So, und ich finde, wir müssen ja immer vom individuellen Neurotyp ausgehen. Eine Angststörung für eine neurotypische Person ist etwas anderes als eine Angststörung für eine neurodivergente Person, weil wir gehen ja immer von der Basiswahrnehmung aus. Und wenn etwas von der Basiswahrnehmung aus gesehen irrational ist, zum Beispiel, oder nicht, ja, nicht sinnvoll, nicht nachvollziehbar, einschränkend etc., dann würden wir da als von einer Angststörung sprechen. Aber dadurch, dass eben neurodivergente Menschen und insbesondere autistische Menschen schon aufgrund ihrer Neurologie eine erhöhte Ängstlichkeit mitbringen, ist eben die Frage, ab wann reden wir da tatsächlich von einer Angststörung und ab wann ist das einfach die autismusbedingte Wahrnehmung, die da auch mit einhergeht. Und wie gehen wir dann damit um? Und da habe ich eben die Erfahrung, graduelle Exposition funktioniert dann gut, wenn die Kinder sehr klein sind, wenn es nicht sprechende Menschen sind, die auch kognitiv sich damit nicht auseinandersetzen können, vielleicht, weil sie zusätzlich eine kognitive Behinderung haben. Und wenn es wirklich um Phobien oder manifeste Angststörungen vor konkreten Dingen geht, die auch ressourcenunabhängig vorhanden sind. Bei Menschen, die allerdings so komplexe Vermeidungsmuster zeigen, die immer mal wieder auftreten, hat sich meiner Erfahrung nach diese graduelle Exposition nicht als so hilfreich erwiesen, insbesondere für ältere Kinder, und junge Erwachsene würde ich deswegen tendenziell eher dazu übergehen, zu versuchen, das Nervensystem zu beruhigen durch unterschiedlichste Ansätze, also Vagusnervstimulationsübungen, Tiefenwahrnehmungsübungen, Exception and Commitment Therapy, also was brauche ich eigentlich, was sind eigentlich meine Werte, meine Haltungen, was möchte ich vom Leben und wie kann ich mich entsprechend verhalten, damit ich das erreiche?
Super. Vielleicht noch eine letzte Frage, weil ich denke, wir könnten noch Stunden drüber sprechen. Also wenn ich jetzt ein autistisches Kind habe, ich vielleicht als Elternteil vielleicht selber im Spektrum bin, und ich merke, mein Kind hat immer wieder Ängste, welche auch immer, ne? Also wir nennen es jetzt einfach mal generell Ängste. Also mein Kind ist unsicher in verschiedenen Situationen. Was kann ich denn jetzt unabhängig davon, sich Hilfe zu holen, aber was kann ich denn zu Hause für mein Kind tun?
Also ich finde, das Wichtigste ist, dass wir das ernst nehmen und dass wir Verständnis dafür zeigen und nicht sagen, davor brauchst du keine Angst haben oder so, sondern sagen, okay, davor hast du Angst, das sehe ich. Ja, wir wollen das nicht validieren und übertreiben und dann sagen, ja, davor musst du auch Angst haben oder das ist auch toll, dass du davor Angst hast oder so. Ja, das wollen wir natürlich nicht, aber wir wollen das zumindest diese Wahrnehmung validieren und anerkennen und sagen, okay, du hast Angst davor und ich glaube dir und jetzt schauen wir uns das mal zusammen an. So, ne? Das ist schon mal so ein bisschen die Grundlage. Dann würde ich eine Analyse versuchen zu machen. Was sind jetzt Punkte, idealerweise natürlich mit dem Kind gemeinsam, was sind jetzt Punkte, die gerade vielleicht Energiepunkte fressen und Ressourcen ziehen im Umfeld? Gab es da in letzter Zeit irgendwelche Veränderungen? Ist zum Beispiel ein Klassenwechsel gewesen? Wurde das Kind eingeschult? Waren gerade die Ferien zu Ende? Das ist so ein Übergang, der auch immer sehr anstrengend ist für viele Kinder. Also gab es irgendwelche Transitionen, irgendwelche ressourcenzehrenden Ereignisse, weil das sind ganz häufig Auslöser für so Vermeidungsverhalten im Autismus-Kontext. Wenn ich die Analyse vollzogen habe, dann würde ich schauen, kann ich irgendwo noch einsparen? Also kann ich irgendwo dem Kind Ressourcen geben, Energiepunkte zuführen? Kann ich vielleicht ein paar Anforderungen im Alltag fallen lassen oder Dinge anders gestalten, irgendwo mehr Regulationsoptionen einbauen und dann mal beobachten, steigt jetzt das Ressourcenlevel des Kindes und ist es wieder ein bisschen weniger ängstlich, weil das eben wirklich oft damit in direktem Zusammenhang steht. Wenn ich jetzt merken sollte, das funktioniert funktioniert alles nicht, klappt alles nicht und das Kind vermeidet immer mehr und immer mehr und reduziert vielleicht sogar seine Selbstständigkeit und äußert immer mehr Ängste, dann geht das so in Richtung Burnout-Situation im Autismus-Kontext und da muss man dann wirklich einmal eine Zeit lang alles runterfahren. Also wirklich, wenn die Kinder sich mega stark zurückziehen, dann muss ich vielleicht wirklich mal für einige Monate sagen, und jetzt ist hier eine richtige Pause angesagt, Erwartungen reduzieren und so weiter, weil Autismus, je nachdem, wie es ausgeprägt ist, eben wirklich auch eine Behinderung ist und auch eine schwere Behinderung sein kann, je nachdem, wo ich auf dem Spektrum verortet bin und was ich so für Lebenserfahrungen mache. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir da, dass sich das Kind von uns gesehen fühlt. Ne? Das ist, glaube ich, so mit einer der wichtigsten Punkte, weil ganz viele autistische Kinder natürlich das Gefühl haben, ich bin wie so ein Alien auf der Welt und irgendwie falsch und alle anderen sind normal und ich bin komisch. Und letzten Endes geht es dann auch ganz viel darum zu verstehen, warum ist das denn eigentlich so? Ne? Das ist natürlich bei ganz kleinen Kindern schwieriger beizubringen als bei Kindern, die schon älter sind. Kinder, die vielleicht die kognitiven Fähigkeiten haben, dass ich ihnen das erläutern kann. Das ist gut, ne? Das kann ich dann machen. Bei Kindern mit kognitiver Behinderung ist das schon deutlich schwieriger. Aber auch da geht es dann darum, dass wir wirklich Anforderungen und Erwartungen reduzieren, die Geschwindigkeit aus dem Alltag nehmen, und schauen, wo kann ich Ressourcen einsparen. Das wäre jetzt, glaube ich, so meine intuitive Antwort.
Ja, super. Und hört sich für mich auch sehr, sehr stimmig an. Erstmal wirklich, weil ich finde, es hat ja auch sehr viel mit Haltung zu tun und das ist ja auch gleichzeitig viel mit auch Wissen, ne? Weil wenn wir Eltern irgendwie darüber wissen, ne, was du jetzt alles erzählt hast, das macht ja direkt irgendwie, das stärkt uns ja so ein bisschen, weil wenn wir natürlich auch sehr unsicher sind und denken, oh Gott, ne, jetzt verstärkt sich das und oh nein, bald macht das Kind gar nichts mehr und was weiß ich, was wir dann alle so denken, ne, weil man macht sich natürlich dann irgendwie Sorgen, das schwächt einen natürlich und deswegen ist es nochmal umso wertvoller, dass du halt auch zu diesen ganzen Themen aufklärst. Wenn du magst, kannst du ja auch nochmal erzählen, weil du hast gerade eben schon angesprochen, dass du ja einen Workshop auch hast zur Schulthematik, aber es gibt ja noch ganz viele andere tolle Workshops von dir. Vielleicht magst du da nochmal ein, zwei Sätze zu sagen.
Ja, gerne. Vielleicht noch einen Punkt vorher. Es ist natürlich schon klassischerweise so, wenn wir jetzt eine Angststörung haben, und wir vermeiden permanent den Auslöser der Angst, dass sich Ängste dann verstärken und dass sich auch weitere Ängste bilden. Also das ist bei einer klassischen Angststörung auf jeden Fall so. Deswegen wird Vermeidung auch nicht als Idealstrategie betrachtet bei einer Angststörung, also bei einer wirklichen Angststörung. Das sehe ich auch so. Das sehe ich auch im Autismus-Kontext so. Aber wenn wir von dieser ressourcenbedingten Vermeidung sprechen, dann haben die Kinder häufig vor ganz vielen unterschiedlichen Sachen Ängste oder äußern Ängste. Also es ist dann, ich habe Angst, aus dem Haus zu gehen, ich habe Angst, dass andere mich anschauen, ich habe Angst, dass andere mich anfassen, ich habe Angst, wenn meine Eltern miteinander sprechen, ich habe Angst, wenn mein Geschwisterkind anfängt zu schreien und ich habe auch Angst davor, mir was anderes anzuziehen als meine Lieblingssocken und ich habe Angst davor, duschen zu gehen. Also das kommen ja dann ganz, ganz viele Sachen zusammen. Und wir können ja nicht alles exponieren graduell und sagen, oh, jetzt hältst du nur mal einen Fuß unter die Dusche und jetzt ziehst du einen Socken an von einem anderen Socken oder so. So funktioniert das ja nicht. Und was auch noch ein ganz wichtiger Punkt ist, bevor ich gerne meine Kurse vorstelle, ist sensorische Ängste im Autismus-Kontext auf keinen Fall graduell exponieren. Also wenn ein Kind im Spektrum Angst hat vor einem bestimmten taktilen Material, zum Beispiel keinen Sand an den Händen haben will, dann sollten wir das auch einfach möglichst vermeiden, dass Sand an die Hände kommt. Und dann brauchen wir auch nicht jedes Mal üben, Sand an die Hände zu nehmen. Das ist so ein bisschen wie, wenn man LRS hat und dem Kind ständig beibringen will, zu lesen oder zu schreiben. Das ist einfach nur frustrierend für das Kind, weil das in der Regel nicht gelingen wird und sehr überfordernd. Ja, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, der bei Autismus sehr spezifisch ist, diese sensorischen Ängste. Das ist mir gerade noch eingefallen. So, und jetzt zu den Kursen. Autismus und Ängste ist ein Kurs, den ich gebe. Das war tatsächlich sogar mein erster Online-Kurs, den ich angeboten habe, weil das ein Thema ist, was ganz viele beschäftigt. Schulabsentismus ist der neueste Kurs. Ich habe jetzt auch einen zu Medienkonsum, weil das auch was ist, was bei vielen autistischen Kindern Suchtpotenzial bietet und Eltern da ganz oft verunsichert sind, wie viel ist okay und wie viel ist nicht okay. Der ist jetzt dieses Jahr schon ausgebucht. Da stelle ich nochmal für nächstes Jahr jetzt bald neue Kurse ein. Man einfach auf meiner Homepage gucken, www.autisplus.de. Und ich habe einen zu Essen, da gebe ich jetzt am Sonntag auch wieder ein. Selektives Essverhalten ist bei Autismus oft auch ein großes Thema. Und dann habe ich noch eine Basisschulung die über 10 Stunden geht an 2 Tagen. Also meistens sind es Sonntage von 9 bis 14 Uhr, wo ich wirklich einmal grundlegend erkläre, was ist eigentlich Autismus und wirklich in Bezug auf alle Facetten. Also die ist sehr umfassend. Danach hat man, glaube ich, ein relativ fundiertes Grundwissen dazu, was Autismus ist. Und dann habe ich noch einen zum Thema Meltdowns reduzieren, weil ganz viele Kinder im Spektrum eben häufig Meltdowns haben aufgrund des sensorischen und emotionalen Overloads. Und da reden wir darüber, wie können wir vermeiden, dass es immer zu diesem starken Anspannungslevel kommt. Und wenn dann der Meltdown da ist, wie verhalten wir uns dann am günstigsten, damit das Ganze möglichst wenig negative Auswirkungen hat.
Super. Perfekt. Ich denke, da ist für den einen oder anderen was Spannendes und Interessantes dabei. Und ich danke dir auf jeden Fall für den Einblick und ja, generell für deine Arbeit. Schön, dass du da warst.
Danke, Alexandra, hat mich auch gefreut.
Ja, wie schön, dass ihr bis zum Ende dran wart und der Folge gelauscht habt. Ich fand es wirklich wahnsinnig interessant. Und ja, ich kann euch nur sagen, wenn ihr oder eins eurer Kinder im Autismus-Spektrum ist, dann hüpft auf jeden Fall mal rüber zu Sarah und checkt mal ihre Angebote aus und ihre Inhalte auch auf Insta. Also wirklich zu empfehlen. Und ja, wenn ihr sagt, ja, Autismus ist gar nicht so richtig mein Thema, aber Ängste beschäftigen uns schon sehr, dann seid ihr bei mir natürlich herzlich willkommen. Dann könnt ihr euch immer gern bei mir umschauen. Im Podcast Spektrum, da wird sich gerade oder da ändert sich anscheinend gerade einiges und deswegen wird es umso wichtiger, dass ihr meinen Podcast und die Folgen kommentiert oder auch Sternchen dalasst. Also würde ich mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast bewertet und ihm 5 Sterne gebt oder halt, das ist ganz neu, schaut mal bei eurer Podcast-App. Kann man jetzt auch Kommentare unter den Folgen hinterlassen. Also testet das doch gerne mal aus und hinterlasst mir liebe Grüße. Genau, dann kann ich auch direkt mal gucken, wie das Ganze so funktioniert, weil das Ganze ist noch relativ neu. Ich danke euch schon mal für euren Support und wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Zeit und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Alles Liebe, eure Alex.